Die Stadt. Du sagtest, ich werde in ein anderes Land fahren, an ein anderes Meer. Ich werde eine bessere Stadt finden als diese, wo jede meiner Anstrengungen zum Scheitern verurteilt ist, wo mein Herz wie eine Leiche begraben liegt. Wie lange noch wird mein Verstand so dahin siechen? Wo immer ich mich hinwende, wo immer ich hinschaue, sehe ich hier die düsteren Ruinen meines Lebens, das ich so viele Jahre lang vergeudet und vertan. Du wirst keine neuen Länder entdecken, keine anderen Meere. Die Stadt wird dir folgen. Du wirst durch dieselben Straßen streifen, in denselben Vierteln alt werden. Dein Haar wird weiß in denselben Häusern. Wo immer du hinfährst, hier wird deine Reise enden. Es gibt für dich kein Schiff und keine Straße. Gib die Hoffnung auf. Hast du dein Leben auf diesem kleinen Fleck vergeudet? So hast du es auf der ganzen Erde vertan.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Literaturmittlerin. Mein Name ist Linda Eisner.
Und Jelena Wolic.
Und den Autor, den wir gerade gehört haben, das Gedicht Die Stadt, Cavafis. Und ich erinnere mich, das war jemand, den du dir ausgesucht hast für diesen Podcast.
Ja.
Jetzt bist du dann jetzt auch in der Bringschuld, um mir und den Hörerinnen und Hörern nochmal mitzuteilen, warum wir heute Cavafis behandeln.
Oh, das ist eine schwierige Aufgabe eigentlich. Ja, Cavafis. Wenn man Cavafis mag, denkt man nicht darüber nach, warum. Eigentlich, man liest ihn kontinuierlich. Also, der hat nicht viel geschrieben. Also, zumal hat er auch seine Gedichte selbst aussortiert. Das ist das. Es gibt auch mittlerweile so Sammlungen, wo seine verworfene Gedichte auch extra noch abgedruckt werden. Und er hat die an den Gedichten sehr lange, an manchen Gedichten das ganze Leben lang eigentlich gearbeitet. Immer die so poliert und ziseliert und also, ja, so richtig dran gearbeitet. Und ich mag Cavafis, weil er so richtig, ja, der ist Mittelmeer und der spiegelt eigentlich eine Welt, die es nicht mehr gibt wieder, auf eine ganz andere Art als die Geschichtsbücher, auf einer poetischen Art und auch der verbindet eigentlich Gegenwart und unsere Vergangenheit, unsere europäische Vergangenheit. Und dann bin ich auch eine Migrantin, die da aus dieser Welt kommt. Und natürlich, Cavafis ist auch ein Migrant oder ein vielleicht auch ein Eremit oder auch ein Getriebener und Vertriebener vielleicht und doch ansässig und doch an seine Stadt Alexandria sehr gebunden und dann gebunden als Grieche, obwohl er Griechenland derzeit, also das ist Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts, der hatte nicht sehr viel in der griechischen Kultur und Politik zu der Zeit bejahen können. Also es ist schon so ein schillernde, eine sehr, sehr interessante und faszinierende Persönlichkeit aus der internationalen Poesieszene, die leuchtet, also er leuchtet überall. T.S. Eliot hat ihn sehr gerne gemocht.
Ja, und Brecht zum Beispiel auch, der hat sich auch auf ihn berufen. Und wenn ihr jetzt sagt, oh Gott, ich fühle mich eigentlich sehr belesen, aber von Konstantinos Cavafis habe ich noch nie was gehört, macht nichts. ich sage euch ganz, mir ging es am Anfang auch so. Und das ist eigentlich traurig. Und genau deswegen machen wir auch den Podcast, weil wir wollen die Gelegenheit nutzen, euch diesen ja ganz fabelhaften und interessanten Autor vorzustellen. Und das, ich glaube, das Wichtigste hast du auch gerade schon mit benannt. Er ist in Alexandria geboren, um das mal vielleicht einzuordnen, am 29.04.1863. Aber, er war Grieche, ja, aber, und gilt auch als bedeutendster griechischer Lyriker der Neuzeit, hat aber in Griechenland nie gelebt. Er war mal da, 3 Reisen hat er dahin gemacht, mit seiner Familie, mit seinem Bruder. Er kommt aus einer sehr kinderreichen Familie, aber er ist also er ist nie in Griechenland, hat er wirklich gelebt. Aber er hat die Sprache geliebt und vor allem auch das, den Ursprung Griechenlands oder die Antike und alles, was damit zu tun hat, das hat er doch sehr, sehr geliebt und vergöttert. Und das zeigt sich auch in seinem kleinen, aber sehr fulminanten Werk.
Sehr fulminanten Werk. Und wir haben so ein paar Sachen schon, ich meine, du bist sehr, sehr gründlich und in deinen Recherchen gehst du immer sehr tief. Also ich grabe in meiner Erinnerung einiges. Aber erstmal war er eigentlich, in Griechenland nennt man ihn eigentlich den führenden Eremiten Alexandrias. Ich meine, die Alexandria ist zu der Zeit nicht mehr Griechenland.
Nein. Schon länger nicht mehr.
Genau, schon länger nicht mehr. Und trotzdem ist Alexandria doch eine griechische Stadt. Ne? Nicht nur durch die griechische Antike eben geprägt, aber auch zu der Zeit, Ende des 19. Jahrhunderts, hatte Alexandria eine bemerkenswerte eben griechische Community, die noch dazu auch wirtschaftlich unglaublich wichtig für die Stadt war. Und Kavafis kommt aus so einer Familie, nämlich sein Vater war ein Händler. Ne? Und zwar ein sehr erfolgreicher, sehr reicher Händler. Ne?
Genau, es war ja, es gab, wie du schon sagst, in Ägypten eine sehr große, bedeutende griechische Gemeinde. Und es gab viele griechische Kaufleute, die auch so das Wirtschaftsleben, wie du schon sagst, so vorangetrieben haben, vor allem im Export von Baumwolle und auch Tabak. Die haben da so eine ganz berühmte Tabakmarke auch mit sozusagen initiiert, gegründet. Und es gab auch viele Fachkräfte, griechische Ärzte, Ingenieure. Und sie haben natürlich auch das soziokulturelle Leben in ihrer Gemeinschaft da extrem mitgestaltet. Und Kavafis war einer von ihnen oder seine Familie.
Genau. Genau. Und trotzdem war Alexandria zu der Zeit ist eigentlich eine Stadt, die fast die letzten Tage ihrer Existenz, so wie einmal war, zählt. Das heißt eben, Alexandria Ende des 19. Jahrhunderts ist eigentlich eine Stadt, die langsam stirbt oder verschwindet in den Gefließen eigentlich oder Verließen der Geschichte.
Und es stand ja auch seit 1882 stand ja auch Ägypten unter britischer Fremdherrschaft. Das darf man nicht vergessen. Wir hatten denn diese Kolonialmacht Großbritannien da auch, die natürlich das sehr geprägt haben. Es gab natürlich auch Widerstände in Ägypten. Also es gab da so eine Nationalbewegung des Ali Pascha, die dann auch sehr gegen die Fremdherrschaft vorgegangen ist, was jetzt nicht wirklich auch funktioniert hat, was auch dazu geführt hatte, aber dass Christen verfolgt wurden. Also sie mussten auf jeden Fall Ägypten verlassen, weil es zu unsicher wurde. Und da ist ja zum Beispiel auch Kavafis mit seiner Familie nach Konstantinopel, wo noch großväterlicherseits Familie war, sind sie dann, kann man auch sagen, geflüchtet.
Heute Istanbul.
Heute Istanbul, genau.
Genau, Konstantinopel, richtig. Heute Istanbul. Also man vergisst immer, dass Türkei eben ein ziemlich großer Teil der Türkei ist eigentlich antike Griechenland. Ne?
Natürlich, und Konstantinopel, jetzt Istanbul, als Hauptstadt des Byzantinischen Reichs auch. Und da kommen wir ja auch nochmal hin,
genau. Wenn
wir uns so ein bisschen auch inhaltlich mit seinen Gedichten auch gleich nochmal beschäftigen. Da kommen wir auch ganz, ganz schnell hin, weil ihr wisst vielleicht, wenn ihr uns schon öfter hört, dass ich immer sehr tief in die Biografie einsteige. Und das Erste, was ich so gelesen habe, hat mich so ein bisschen an Emily erinnert, Emily Dickinson, weil dann hieß es auch gleich, es war ein relativ ereignisloses Leben. Aber was heißt schon ereignisloses Leben? Also ich glaube, kein Leben ist ereignislos. Es passieren immer viele Sachen, die einen prägen, die einen vielleicht in eine gewisse Richtung führen. Und bei Cavafis aber, das ist das Erste, was man über ihn liest. Finde ich nicht. Wir gehen ja auch vielleicht noch mal ein bisschen auch rein, was ihn so ausgemacht hat oder sein Leben. Ich möchte das aber, um da vielleicht erstmal auch einen kleinen Schlusspunkt sogar schon zu setzen, der Biografie bis dahin, kurz sagen, wie er sich beschrieben hat, also seine Biografie. Da hat er so eine kleine biografische Notiz einmal geschrieben für eine Athener Zeitung. 1924 war er aber auch zu damaliger Zeit, obwohl, was Jelena ja auch schon gesagt hat, er nicht viel veröffentlicht hat. Und das auch nur für Freunde und Bekannte, seine Gedichte. Also war jetzt nicht, das ist auch sehr, sehr spannend, dass er eigentlich zu Lebzeiten nie sein Werk in irgendeiner Art und Weise gesammelt veröffentlicht hat. Ja, auch wieder, es kann man auch eine Parallele zu Emily wieder. Das ist ganz spannend, das war ja genauso. Also er hat nur für Bekannte, Freunde, Interessierte dann auch, hat er so kleine Sammlungen herausgegeben. Ja, also nicht mehr als 200, 300 Exemplare hat er gedruckt von seinen Gedichten. Und er selbst schreibt über sein Leben: Ich stamme aus Konstantinopel ab. Wie gesagt, er hatte da großväterlicherseits seine Familienbände. Bin aber in Alexandria geboren worden, in einem Haus auf der Sheriffstraße. Bald danach verließ meine Familie diese Stadt und ich verbrachte einen guten Teil meiner Kindheit in England. Dieses Land besuchte ich noch einmal viel später, doch nur für kurze Zeit. Wir haben auch in Frankreich gewohnt. In meiner Jugend lebte ich über 2 Jahre in Konstantinopel. Das war das, was ich gerade angesprochen habe, dass er dahin geflüchtet ist. In Griechenland bin ich schon sehr lange nicht mehr gewesen. In der letzten Zeit arbeite ich als Beamter im Büro des Ministeriums für öffentliche Bauten in Ägypten. Ich spreche Englisch, Französisch und ein wenig Italienisch. Also das war das, was Cavafis in einer biografischen Notiz über sich zusammengefasst hat.
Ja, genauso wie seine Poesie. Schlicht, karg, wenige Worte, ganz viel Bedeutung. Das ist wirklich typisch für ihn. Und ich meine, für mich natürlich ist das, ja, das ist eine ganz große Welt, die er da beschreibt. Ne? Also der stammt aus Konstantinopel, ne, aus byzantinischen Teil Griechenlands eigentlich ehemals, ne, oder immer noch heute. Man merkt auch die Trennlinie zwischen Griechenland, also hellenisches Griechenland und byzantinisches Griechenland. Aber seine Stadt, also sein Leben, Alexandria, das ist Hellenismus pur. Das ist das, was er ist, was ihn ausmacht. Und wenn er sagt, ich wohne in Alexandria auf der Sheriffstraße, dann ist das auch seine Gesinnung.
Genau. Und wenn du schon sagst, wenn wir auch gleich zu seinen Gedichten kommen, wenn du sagst, so Alexandria, das war so sein, das war sein Leben. Und auch diese Atmosphäre von Alexandria, die spürt man ja auch in vielen seiner Gedichte. Also diese Welt, die er beschreibt, die Straßen, die Kaschem, die Märkte, das Leben dort. Was wahrscheinlich auch nicht immer einfach und schön war. Ja? Und das gibt aber den Rahmen von vielen seinen Gedichten.
Ja, genau. Und das ist eine Alexandria, das es nicht mehr gibt.
Ja.
Ne? Und ich meine, der hat natürlich sehr viele Besonderheiten. Also erstmal sind seine Themen sind sehr einzigartig. Ne? Was sind seine Themen? Also im Vergleich zu der Zeit patriotischen Poesie Griechenlands, ne, schreibt er eigentlich, er interessiert sich für die Randzonen. Das ist das, was sein Thema ist. Und auch Randzonen, nicht nur der damaligen Kultur, sondern Randzonen der Geschichte vor allem. Ne? Mhm. Also ihn interessieren Übergangszeiten, Niedergänge oder Verfallsperioden, verlorene Kriege interessieren ihn. Eigentlich das ist das, wo ihn sein Herz sozusagen oder sein Feder hinzieht.
Ne? Es geht immer so ein bisschen um Untergang auch oder um verlorene Zeiten. Also egal, welche Gedichte man sich anschaut, ist oft auch so eine Sehnsucht nach dem Alten. Ist es vielleicht, weil er auch das Gefühl hat, dass er in einer Welt gelebt hat, die untergeht?
Bestimmt, aber ich glaube, das ist auch aus seiner Biografie vielleicht zu holen. Was meinst du?
Dass er, kann ich gar nicht so direkt beantworten. Also was natürlich sehr biografisch ist, wo man ihn auch wirklich findet und sieht und etwas, womit man sich viel beschäftigt hat, sind seine erotischen Gedichte. Ich glaube, da sehen wir ganz viel von ihm, von Cavafis. Er hat ja, um das mal im Rahmen zu bringen, er hat ja sozusagen drei Arten von Gedichten geschrieben. Ja. Es gab so drei Motive. Einmal, das ist die philosophische Gedichte, wo ich vielleicht auch die eingangs gehörte Gedicht Die Stadt mit einordnen würde. Dann haben wir historische Gedichte. Also da geht es viel um das, was du gerade schon beschrieben hast, also dieses alte byzantinisch verlorene Reich. Ja, da können wir auch nochmal hellenisch,
auch
noch ein bisschen die Antike, ja. Die alte Antike spiegelt sich da auch wieder, ja. Und aber auch die sogenannten erotischen Gedichte oder Liebesgedichte, würde ich es auch nennen. Vielleicht können wir als Vorschlaggeber, wollen wir uns vielleicht mal so die einzelnen Themen mal so anschauen und vielleicht auch ein paar Beispiele aus den einzelnen Motiven, die er da hat.
Genau, also der ist auch bekannt als homosexuell gewesen, und zwar zu der Zeit, wo das natürlich, das war natürlich nicht akzeptiert und nicht normal.
Ja, wie auch Lawrence Durrell, der passt ja auch genau. Sehr gut in die Zeit. Also das ist ja genau
das
der
ist
auch.
Das. Ich wollte auch, als wir über Alexandria gesprochen haben, dann wollte ich auch sagen, ich meine, ja. Wer Alexandrinisches Quartett nicht gelesen hat, der weiß nicht, wie eigentlich Alexandria zu der Zeit aussah, also Alexandria, in der auch Cavafis gelebt hat. Ne?
Genau.
Das ist genau die Welt, die Darrell beschreibt in seinem eigentlich Hauptwerk.
Ja.
Ne? Aber Cavafis war auf eine merkwürdige und sehr mutige Art und Weise, stand er dazu, dass er homosexuell ist. Natürlich hatte er das nicht überall
herausposaunt,
aber es war schon ganz klar, dass er offen damit umging. Also die Charakteristiken von Cavafis sind, dass er einzigartige Themenwahl eben hat. Also er beschäftigt sich, wie gesagt, mit Übergangszeiten, Niedergängen. Er aktualisiert das hellenistische Alexandria und die Ptolemäerzeit. Das ist das Interessante. Und zeitlose Fragen von Macht, Dekadenz, Sinnverlust und menschlicher Würde zu behandeln. Ne? Er wagt es, offen homosexuelle Themen zu bearbeiten. Das ist wirklich zu einer Zeit, in der dies in Griechenland skandalös war. Nicht nur
und
in Griechenland.
Und auch in Ägypten. Also ich glaube,
genau,
das ist egal wo, das war,
genau.
Das war einfach noch nicht die Zeit. Ja.
Also das, was ihn auch ausmacht, ist die einzigartige kosmopolitische Perspektive. Ne? Cavafis war ein Dichter der Diaspora, also Alexandria. Und Alexandria war zu der Zeit eine Mischung aus Griechen, Juden, Römern, Christen, ne? Und die Welt von Cavafis hat noch dazu antike Helden, die er überall eben hinführt oder mit sich mitnimmt. Er lernte nationalistische Engführungen ab, lehnte die ab komplett, besonders aus Griechenland, und betonte den hellenistischen Geist als universelle, offene Kulturform. Und das war ihm ganz wichtig. Seine Poesie hat auch stilistische Besonderheiten und die hast du schon erwähnt, nämlich sein Stil ist knapp, fast lakonisch.
Ja, manchmal auch so ein bisschen, ihr werdet das, wenn wir gleich noch ein bisschen was vorlesen, so ein bisschen so lapidar, so ein bisschen so dahingesagt. Also man muss sich auch ein bisschen drauf einlassen. Erstmal, wenn man ihn manchmal gelesen hat, also ich hatte vor kurzem eine längere Reise und da habe ich mir sein Gesamtwerk geschnappt und habe da einfach nach und nach, es war eine sehr, sehr lange Autofahrt, und habe durch die Zeit genutzt und manchmal habe ich nur gelesen, aha, so da kam das gar nicht so an bei mir tatsächlich. Da war das wirklich so dahingesagt, weil wahrscheinlich das was wir vielleicht bei Else Lasker-Schüler ja sehr extrem hatten, diese vielen Metaphern, dieses Ausgeschmückte, das ist bei ihm, fällt bei ihm vollkommen weg, gar
komplett,
nicht. Das hat er nicht. Und das wirkt manchmal wirklich so, oh ja, hat er so dahingesagt Aber wenn man sich da wirklich drauf einlässt, auch nochmal wirklich widerspiegelt, was er da eigentlich sagt und über welche Themen er wählt, dann wird man dann doch dann wieder reingesogen auch.
Ja, ich würde schon sagen, diese epigrammatische Dichte.
Ja, diese Dichte,
und,
ja.
Genau, und also manche Gedichte sind auch wie Grabinschriften.
Ja, diese Epigramme, genau.
Genau, er hat auch so ein Gedicht mit dem Titel Grabinschrift, ja. Also das ist etwas, was ihn wirklich auszeichnet. Leider keiner von uns zwei ist eben der griechischen Sprache mächtig.
Ja.
Ne? Und ich glaube, dass Kavafis gerade in der griechischen Sprache eben sich voll entwickelt. Ne? Und dass sein Stil nur im Original eigentlich bewundert werden kann. Trotzdem lasse ich mir nicht die Möglichkeit nehmen, ihn auch in der guten Übersetzung eben genießen zu können und auch seinen Stil zumindest ein bisschen durch die Übersetzung doch hinbekommen zu können.
Man kriegt auf jeden Fall eine Idee, aber ich weiß, was du meinst, man hat immer so ein bisschen Bauchschmerzen, gerade was Lyrik angeht, das sozusagen in der Übersetzung zu lesen, weil wir wissen, es kommt da ganz viel auf die Nuancen an und das ist dann schwer natürlich, weil so eine Sprache hat seine Eigenheiten, das ist natürlich schwer in der Übersetzung in irgendeiner Art und Weise wiederzugeben, aber es gibt ja zum Glück viele fantastische Übersetzer, die das dann auch schaffen, uns trotzdem näher zu bringen.
Ja, und du hast gerade eben die Stadt übersetzt. Ich kenne das Gedicht Die Stadt in mehreren Sprachen übersetzt. Ich muss eben, ich kenne die Stadt auf Italienisch, auf Serbokroatisch, ich kenne dieses Gedicht und die Übersetzung, aber ich muss sagen, dass die deutsche Übersetzung, die gibt es auch mehrere Übersetzungen auch in der deutschen Sprache, aber die ist hervorragend eigentlich. Ne?
Ja.
Und wenn es um seine Sprache geht, wir müssen eben auch betonen, dass seine Sprache eine bewusste Mischung aus volkstümlichem Griechisch oder diese Demotiki.
Demotiki, darüber bin ich auch gestolpert, dass er sozusagen da auch so ein Vertreter ist. Was ist denn die Demotiki?
Demotiki ist eigentlich, ja, im Vergleichen mit Deutsch wäre das eigentlich Alltagsdeutsch, vielleicht auch ein wenig Straßensprache. Ne? So nicht volkstümlich, weil das hat er sowieso, also diese jegliche ethnische Verfärbungen hat er versucht eben zu vermeiden. Es ist eigentlich eine überall existierende Alltagssprache, die Demotiki. Und dann gab es auch, und das hat er auch sehr schön eben benutzt, nämlich archaisierenden Formen der Griechischen. Und das ist diese, ich habe Angst, dass ich das auch falsch ausspreche.
Das ist okay. Ich habe auch schon Italienisch hier falsch ausgesprochen bei Calvino. auch mein Englisch TH ist noch ausbauwürdig. Also ich glaube, das ist gar nicht schlimm.
Ich finde trotzdem das eigentlich nicht richtig. Also ich glaube, man muss versuchen zumindest.
Ja, bemüht
das
sind wir immer.
Richtig, genau. Jetzt habe ich das auch Wort für Wort irgendwo notiert. Und jetzt finde ich das nicht. Und das ist immer so ein... Aber das ist eben die sogenannte reine griechische Sprache, die sehr archaisch ist. Und ich habe Altgriechisch im Gymnasium gelernt und ich weiß noch aus der Zeit, also es gibt diese attische Sprache. attische Sprache, die eigentlich sich an diese klassisch-griechische Sprache, altgriechisch eben, anlehnt. Ne? Und das, was interessant aber ist, jetzt mal an der Seite, wie das alles heißt und wie sich diese Sprachreform eben im 19. Jahrhundert entwickelt hat und welche so Tiefen und Höhen dieser ganze Kampf um die moderne griechische Sprache hinterlegt hat oder wohin das alles geführt hat und was alles passiert ist. Das, was ganz wichtig für Kavafis ist, dass er eben die Bedeutung durch diese zwei Sprachformen formt. Eigentlich ganz genau einsetzend die Begriffe in archaisch-griechischen und ganz klar die Begriffe in sogenannten Demotiki oder in diesen Alltag-Griechisch. Ne? Also der verwendet das.
Und ich habe ja auch, was ich gelesen hatte, dass er, wir haben ja schon gesagt, dass er sehr penibel an seinen Gedichten zum Teil über Jahre oder sogar Jahrzehnte daran gearbeitet hat, dann ein Gedicht verworfen hat, dann auch Teile darauf wieder rausgenommen haben für ein anderes Gedicht. Was er wohl auch gemacht hat, um da die Sprache auch so anzuwenden, wie er sich das vorstellt, dass er zum Beispiel auch Arbeiter im Hafen gefragt hat, aus der griechischen Gemeinde gefragt, wie sagt man das, wie sagt ihr das, um das möglichst auch authentisch dann in seinen Gedichten darzustellen.
Genau, weil diese Mischung war ihm auch wichtig. Einerseits heldenhafte Vergangenheit Griechenlands, ne, oder das ist eigentlich Nest Europas, aus diesem Nest ist Europa entsprungen. Ne? Also das war ihm ganz wichtig, das zu bewahren und das auch zu zeigen, aber auf der anderen Seite auch das tägliche Leben, und zwar nicht das tägliche Leben der Akademiker und reichen Händler, sondern das tägliche Leben der ganz einfachen Menschen. Und daher ruht auch seine Verbindung zu Rebetiko, aber danach, wir kommen eben darauf später kommen. Ne? Also lass uns erst mal jetzt auch seine
konkret in sein mal einsteigen, weil wir hatten ja schon gesagt, es gibt ja diese drei Arten, historisch, philosophisch, erotisch. Vielleicht können wir da mal direkt einsteigen. Wollen wir mit historischem beginnen? Weil wir jetzt auch schon so viel gesprochen haben, dass wir da so ein bisschen, was er da machen. Als so Beispiele.
Aber ich wollte nur noch ein paar Sachen eben loswerden. Na, nämlich Kavafis sah Poesie nicht als Dekoration oder für ihn ganz wichtig zu der Zeit als politisches Werkzeug, ne? Sondern für ihn war Poesie Lebensform. Und das ist das. Also deswegen hat er auch kein Bedürfnis, irgendwas zu veröffentlichen oder mit dem großen Publikum in Kontakt zu treten. Und da gibt es wieder mal Ähnlichkeit wie mit Emily Dickinson. Also Poesie war
ein Teil des Lebens, also es war sozusagen
nicht nur Teil,
oder das war das Leben. Leben, genau, so, das also war das war Leben. Und es ging nicht darum, genau, irgendwie jetzt großen Fame zu bekommen in irgendeiner Art und Weise, sondern das hat er wirklich gelebt und das musste auch, das war sein Antrieb.
Und du hast schon erwähnt, dass er ständig seine Gedichte bearbeitet hat, so ähnlich hat er auch Yeats gemacht, ne? Der ist, also viele haben das, aber Kavafis hat das so penibel gemacht. Und er wollte eben, und das ist ihm gelungen, ich muss mich korrigieren, ich weiß es auch nicht so ganz genau, ob das seine Intention war oder eben Ergebnis seiner Bemühungen. Sein Werk hat eine aristokratische Strenge.
Was meinst du damit?
Also aristokratische Schlichtheit. Es ist wie eine, wenn ein Mensch sich eben wunderbar kleidet und wenn du ihn anschaust, der hat alles auf, an ihm sind einfache Sachen. Also diese schlichte, ohne Verzierung, ohne Dekoration, ohne Firlefanz, ohne Triletten, ne, so, oder Thrillers, ohne irgendeine Verschönerung, sondern wirklich Sprache als ja, Sprache in ihrem Wesen.
Und das passt auch wohl zu seinem Typ, weil er wird auch als jemand beschrieben, der jetzt nicht sehr auffällig war, also sehr klein,
aber sehr
zierlich,
elegant
immer, ja, da hat auch Wert drauf gelegt, aber er war schon eher so steif von der Art und Weise vom Habitus, auch eher so dozierend, also hat er ihm gerne auch etwas die Welt erklärt und hatte aber ein ganz gewöhnliches Aussehen, so wie so ein levantinischer Makler, so sah er aus, ja. Das habe ich, also das passt vielleicht dann auch.
Ein Wort, das eigentlich sehr gut zu Kavafis passt, aber nicht Levant in heutigem Sinne, sondern Levant aus der Zeit. Ne? Und also er ist eigentlich, seine Gedichte haben eine gewisse Zeitlosigkeit. Mhm. Ne? Und das ist das, was du sagst, wollen wir in diesen geschichtliche Abteilung erstmal einsteigen. Also selbst da, das, was ihm interessiert, sind eigentlich zeitlose Themen, Macht,
genau. Aber das,
Verfall.
Das anhand aber eines konkreten Beispiels, eines konkreten Momentes einer Person, die in der Geschichte eine große Rolle gespielt hat. Ja.
Oder eine kleine Rolle.
Ja, stimmt, es waren auch zum Teil Sklaven, Randfiguren,
ne?
Genau, aber auch die Großen. Zum Beispiel, und da möchte ich gleich mal einsteigen, einer meiner absoluten Lieblingsgedichte von ihm ist ja Neros Frist, ja. Und er war ja auch, wenn ich das gerade raussuche, noch das Gedicht, kann ich das kurz noch erwähnen, er war ja unglaublich belesen. Ja, er hat wohl auch schon, also als er dann nach Konstantinopel ist, weil er da geflüchtet ist, da hat er wohl angefangen, sich sehr viel damit zu beschäftigen, mit dem vor allem Byzantinischen Reich, mit der Antike. Und hat aber auch, er wollte auch ein historisches Lexikon schreiben, hat aber dann bei Alexander, hat er dann wohl aufgegeben, also relativ zum Anfang, weil bei Adern schon. Und er hat sich, wie gesagt, sehr viel dazu belesen, zu den Schicksalen oder zur Geschichte, und hat dann daraus sozusagen sein Gedicht genommen, geschrieben. Und er hat so, als ob er so einen Moment rausgesucht hat, der jetzt auch so wegweisend war. Einen kleinen Moment, den man dann aber auch verallgemeinern kann, der dann viel größer ist als nur das. Und da möchte ich jetzt mal kurz vorlesen, Neros Frist. Nero war nicht beunruhigt, als er den Orakelspruch der delphischen Weisheit vernahm. Fürchte das 73. Lebensjahr. Er hat noch Zeit, das Leben zu genießen. Er ist 30 Jahre alt. Die Frist, die der Gott ihm gab, reicht wohl aus, um künftigen Gefahren zu wehren. Etwas müde wird er jetzt nach Rom zurückfahren, doch angenehm müde von seiner Reise, die allein dem Vergnügen gewidmet war. Theaterbesuche, Gartenfeste, Stadien, Abende in archäischen Städten, und vor allem der Genuss nackter Körper. So dachte Nero. Und in Spanien sammelt und trainiert heimlich seinen Truppen der alte Galba, der 73-Jährige. Also wir sehen, wo der Orakelspruch hingeführt hat. Es ging hier nicht um sein 73. Lebensjahr, sondern um Galba, der letztendlich auch dafür verantwortlich war, dass Nero gestürzt wurde. Ja, Nero ist ja bekannt, soll ja angeblich dafür verantwortlich gewesen sein, Rom abzufackeln, was aber inzwischen auch bewiesen ist, dass es nicht so war. Also im Gegenteil, er hatte danach, nachdem Rom gebrannt ist, auch sein Heim geöffnet, aber sein Palast für Obdachlose und hat dann auch den Getreidepreis gesenkt und alles sowas, um da der Bevölkerung zu helfen. Also Nero war dafür war er nicht verantwortlich. Er war vieles anderes verantwortlich, zum Beispiel zum Tod seiner Mutter und auch seine Frau wurden dann eben mal umgebracht. Da war man früher nicht sehr zimperlich, wenn man das so liest, aber Rom hat er nicht abgebrannt. Aber er ist dann tatsächlich auch gefallen und ist dann auch gestürzt worden, wie es dann vielen Herrschern damals ging. Und es ist so, er beschreibt diesen einen Moment, dieses Orakelspruchs und dann dieses Bäm am Ende, wie es eigentlich war. Und das passt eigentlich alles auch schon zusammen. Ja, in diesem Gedicht hat er Nero so unglaublich gut auch beschrieben und man ist sofort drin in dieser Welt. So ging es mir. Und es ist nochmal, man kann dieses Gedicht auch, ich habe es natürlich mich auch in Vorbereitung auf diesen Podcast mehrmals natürlich gelesen. Und umso öfter man es liest, umso mehr liebt man es.
Ja, das stimmt. Ich meine, du hast mit Nero begonnen. Ne? Es gibt auch andere so viele. Für mich weil ich eine ganz besondere und sehr persönliche Verbindung zu Thermopylen habe. Thermopylen also ist eigentlich ein Ort in Griechenland, wo die Spartaner, die Sparta-Kämpfer, Krieg oder Kampf gegen Persern verloren haben. Mhm. Und bis, ich glaube, die gab es ganz wenig. Ich glaube, auch dieser berühmte Film 300
Ach ja.
ist Anlehnung an Kampf. An
Mit den schönen, gut gebauten Männern.
Genau, Thermopylen. Aber ich meine, die Geschichte an sich und die Griechen sind sehr, sehr stolz auf diese. Und es ist interessant. Und natürlich, da gibt es auch ein Denkmal. Und auf dem modernen Denkmal bei den Thermopylen, das den Gefallen der Schlacht von 480 vor Christus gewidmet ist, steht ein berühmtes Epigramm, das dem Dichter Simonides von Chios zugeschrieben wird. Und dieser Epigramm lautet: Wanderer, kommst du nach Sparta, verkünde dort, dass wir hier liegen, den Gesetzen der Spartaner gehorsam. Mhm. Aus diesem Epigramm macht Kavafis eigentlich einen meiner liebsten Gedichten. Und er sagt: Ruhm denen, die in ihrem Leben Thermopylen bestimmt haben und bewachen, die nie von ihrer Pflicht weichen, gerecht und ehrlich in all ihren Taten, stets nachsichtig und mitleidend, großmütig, wenn sie reich sind und wenn arm, freigebig nach ihren Möglichkeiten und so hilfsbereit wie möglich. Stets sagen sie die Wahrheit, doch ohne Hass auf die, die lügen. Und noch mehr Ruhm verdienen sie, wenn sie voraussehen und viele sehen voraus, dass am Ende Ephialtes erscheinen wird und die Meder schließlich doch triumphieren. Meder sind in diesem Fall eigentlich ist das Synonym für die Perser. Mhm. Also er beschreibt Größe der Spartaner, wobei das auch nicht wichtig ist, ob das Spartaner sind sondern denjenigen, die eigentlich zu ihren Werten stehen. Genau.
Also er schafft es ja auch so toll, entweder bei Nero in so Persönlichkeiten historisch reinzuschlüpfen, aber auch in damalige Situationen. Und da merkt man aber auch, das aber auch universal eigentlich, was er da schreibt.
Ja, genau das. Also ich finde das wirklich, also Ephialtes, den er erwähnt, er sagt, dass am Ende Ephialtes erscheinen wird, das ist der Verräter gewesen. Ne? Der hat eigentlich Perser die Geheimgänge oder Eingänge gezeigt und also mit seiner Hilfe haben die diese unglaublich mutige Verteidiger ihres Landes eigentlich besiegt und bis den Letzten hingerichtet. Ne? Also das ist so ein Gedicht, wo ich denke, wow, also daraus ist die Schlichtheit der Sprache von Kavafis und trotzdem jedes Wort hat so eine Würde und ist so ein stolzes Wort und steht, also das Wort steht zu seiner Bedeutung und auch wie die Menschen zu seinen Werten letztendlich. Ne?
Und was bei dem Gedicht ja auch der Fall war, ist, was wir ganz oft sehen, gerade bei den historischen Gedichten logischerweise, ist, dass er war sehr belesen, er hat sich wirklich alte byzantinische Schriften von Historikern, Philosophen angeschaut und hat die dann auch oft vorweg von seinen Gedichten gestellt. Ja, also das war es ja ganz bei dir auch, als ob es Epigramme waren oder andere Zitate. Und das macht es dann nochmal interessanter, dass er das dann schon so in Kontext packt und auch zeigt, woher er das eigentlich hat, also was ihn inspiriert hat, das auch zu schreiben.
Genau, und es ist auch, wahnsinnig schwierig, gerade diese, also wenn man sagt, okay, es gibt oder wir haben jetzt eigentlich wegen besserer Erklärung oder besserer Erzählung seine Gedichte in drei Gruppen, thematischen Gruppen aufgeteilt. Aber es ist schwierig, weil eigentlich seine historische Gedichte sind zugleich auch seine philosophische
Gedichte. Ja, das stimmt. Ne? Also gerade die erotischen kann man gut trennen, finde ich sehr eindeutig. Ja, aber du hast auch gerade, als ich deins nämlich gehört, dachte ich auch so, na, es geht ja schon in die philosophische Richtung, klar. Obwohl ich bin mir gar nicht sicher, ob er das nicht selber so eingeteilt hat sogar. Aber trotzdem, das erleichtert uns natürlich, das so zu erfassen und so. Dann, wir denken gerne in bestimmte Schubladen und so. Aber natürlich ist das wie alles im Leben viel komplexer und zum Teil auch überlappend.
Aber das ist auch das, was wir gesagt haben, dass ihn eigentlich aus der Geschichte oder aus der Mythologie auch zum Teil.
Ja,
ne?
Ja, sehr aus der Mythologie auch, klar.
Das, was ihn wirklich interessiert, sind die großen übergreifenden Themen. Mhm. Und natürlich die antike Literatur ist absolut dafür geschaffen. Ich meine, wir lesen immer noch heute leidenschaftlich Texte, die zweieinhalb, manche auch 3000 Jahre von uns entfernt sind. Ne? Und das ist also für mich als, und ich bin mir sicher, dass eigentlich alle Migranten das Lied eben durch Tränen lesen, das ist natürlich Ithaka. Mhm. Ne? Und Ithaka ist Insel von Odysseus. Mhm. Und die Reise von Odysseus ist eigentlich nach 10 Jahren Krieg in Troja, will er eben zurück nach Hause. Das ist Rückkehr nach Hause. Und das Gedicht an sich hat so schon durch den Titel Ithaka so ein Potenzial bei mir, regt sich alles sofort. Und es beginnt auch so: brichst du auf gen Ithaka, so wünsch dir eine lange Fahrt, voller Abenteuer und Erkenntnisse. So, also ich werde jetzt das Gedicht nicht vorlesen, das sollen unsere Zuhörer selber machen.
Ja,
ihr sollt
ja auch noch,
wirklich.
Genau.
Aber das, was so tief in den, in die Seele hineindringt, ist eigentlich: stets halte Ithaka im Sinn. Dort anzukommen ist dir vorbestimmt. Jedoch beeile deine Reise nicht. Besser ist, sie dauert viele Jahre. Und alt geworden, lege auf der Insel an. Nun reich an dem, was du auf deiner Fahrt gewannst. Und ohne zu erwarten, dass Ithaka dir Reichtum gäbe. Ithaka gab dir die schöne Reise. Und das ist das. Und am Ende ist Ithaka nicht die Heimat. Am Ende ist Ithaka der Tod. Ithaka ist jenseits. Ithaka ist diese Traumwelt, die es nicht mehr gibt. Er beschreibt eigentlich die Reise, er beschreibt unser Leben und sagt, genieße das, was du tagtäglich lernst, was du immer in dir aufnimmst, ne? Und auch Abenteuer und auch Gefahren und alles, was dir sozusagen auf dem Weg passiert. Natürlich, die Odyssee ist mein Lieblingsbuch und ich kann das immer noch heute ohne Ende lesen und kenne jede Geschichte und jede Persönlichkeit. Und da, der macht daraus eigentlich eine Belehrung, eine philosophische, Entschluss eigentlich. Oder er beschließt deine Gedanken.
Genau, und fasst es in irgendeiner Art zusammen.
Fasst zusammen und sagt: es ist nicht wichtig, das Ziel, der Weg dahin ist wichtig. Und dann sagt er, also Ithaka kommt zum Schluss, beeile dich nicht. Ne?
Sehr schön.
Genieße deine Reise, genieße dein Leben.
Sehr schön. Also fast ein euphorisch vielleicht nicht, aber eine positive
genau, Gedicht kann man sehr das positiv, sehr ganz lesen. Anders als, ja.
Anders auch als das, was wir eingangs natürlich gehört haben, ja, also wenn wir so gerade den Übergang so ein bisschen schaffen zum Philosophischen auch, weil die Stadt ist ja eigentlich genau das Gegenteil, ja, die Stadt ist ja eigentlich ein Gedicht, was viel von Resignation eigentlich spricht, was ja letztendlich nur aussagt, okay, da gibt es jemanden, die erste Strophe ist ja eher ein Zitat, dass jemand sagt, oh, ich will jetzt in die neue Stadt, da wartet was Neues auf mich und da kann ich endlich die letzten düsteren Ruinen meines Lebens hinter mich bringen und neu anfangen. Und dann ist ja dann sozusagen die letzte Strophe der Gegenpart, der eigentlich sagt, nein, egal wo du hingehst, diese Stadt, die wird dich immer verfolgen. Also egal wo du bist, dein Leben wird dich immer einholen. Du hast dein Leben vertan und das hast du auch auf der ganzen Erde vertan. Also ich glaube, schlimmer geht's ja nicht mehr. Also wenn mir jemand sagt, okay, ich will einen Neuanfang machen, ich will es nochmal ganz neu probieren und dann heißt es aber nie, ganz ehrlich, egal wo du hingehst, dir wird nochmal derselbe Mist passieren. Du wirst da nicht rauskommen. Also es ist eher tragisch.
Genau. Und egal wohin du gehst, das, was du gelebt hast, was dich gemacht hat, was du erlebt hast, das begleitet dich.
Das nimmst immer. Du mit. Ja, das begleitet dich, das nimmst du voll und ganz mit.
Genau.
Ja.
Und dann begleitet dich noch in ganz anderen Farben, begleitet dich eben sehnsüchtig durch die Nostalgie, eigentlich so vernebelt und weich gemacht. Ne? Und magst du oder soll ich was über die Warten auf die Barbaren sagen?
Ach, das kannst du gerne noch. Ich habe es ja auch geliebt, weil das ein ist fast ironisch, dieses Gedicht.
Ist ironisch, also ist, und ist total politisch. Also der hat nicht viele politische Gedichte geschrieben, aber das Gedicht ist, also ich verstehe das Gedicht zumindest als sehr politisch.
Ja, ist ja richtig.
Und dann, ich werde es auch nicht ganz vorlesen. Das Gedicht beginnt sehr interessant, nämlich das Gedicht hat eigentlich eine Art Refrain. Mhm. Es wiederholt sich immer ein Satz. Worauf warten wir Versammelte auf dem Marktplatz? Auf die Barbaren, die heute kommen. Warum solch Untätigkeit im Senat? Warum sitzen die Senatoren da, ohne Gesetze zu machen? Weil die Barbaren heute kommen. Und diese, weil die Barbaren heute kommen, wiederholt sich. Und eigentlich ist die Geschichte, also er fragt sich, warum nichts passiert. Ne? Und die Antwort ist immer, weil die Barbaren heute kommen. Und am Ende des Gedichts, also gibt es so wie fast beim Sonett, ne, nach zwei Quatrain gibt es diese auflösende Terzett und der sagt, warum gehen alle so nachdenklich nach Hause? Weil die Nacht gekommen ist und die Barbaren doch nicht erscheinen sind. Einige Leute sind von der Grenze gekommen und haben berichtet, es gäbe sie nicht mehr, die Barbaren. Und nun, was sollen wir ohne Barbaren tun? Diese Menschen waren immerhin eine Lösung. Und das ist das Ende. Ne? Also, Barbaren. Ne? Also, man hat den Eindruck, okay, die Stadt wartet auf eine Rettung, auf jemand, der alles besser machen wird. Das ist wie bei Shakespeare. Das hat mich so sehr an Shakespeare und Hamlet erinnert. Und am Ende kommt Fontimbras durch die Toren. Also der Barbar eigentlich, der diese dekadente, völlig verkommene Welt eigentlich psychotisch und pervers dann auflöst durch eine Erneuerung. Mhm. Ne? Und die Erneuerung ist immer barbarisch, ne? Ist immer etwas, was unzivilisiert. Also Dekadenz ist zivilisiert, natürlich. Mm. Aber das ist das Ende eigentlich der Zivilisation. Und jetzt kommt eine neue Welle und die kommt aber nicht. Jetzt kann man sich alles Mögliche vorstellen. Ist das Alexandria, die auf Barbaren wartet? Sind die Barbaren die Araber, die Ägypter? Sind die Barbaren die Engländer, wer sind die Barbaren eigentlich? Aber die Stadt zerfällt und wartet auf eine Erneuerung und die kommt nicht.
Was tun sie jetzt? Ja, und das war auch eine Rechtfertigung, letztendlich nichts zu tun oder zu verharren einfach.
Oder man nimmt das auch politisch eigentlich, dass die Menschen immer wieder auf eine neue Kraft hoffen, die dann eben durch zum Teil drakonischen Maßen eine Gesellschaft wieder herrichtet. Ich meine, das haben wir auch hier in Deutschland heute noch. Diese feuchte Wünsche, dass da irgendjemand gibt, der mit dem Faust auf den Tisch legt und alles wieder mal gut macht. Ne? Also das ist so ein gutes und so ein wichtiges Bild, das würde ich sogar in den Schulen auch eben analysieren.
Ja, es ist schön, dass du das auch nochmal rausgenommen hast, weil das war so ein gutes Beispiel. Wie gesagt, das ist auch nicht ohne Ironie, ha? Das
Nein,
muss man wirklich
das
sagen.
Ist, das ist ganz also Ironie.
So
ist
am Ende mit so einem kleinen Zwinkern noch, das muss man genau. Man wirklich sagen. Ganz anders erscheinen. Ich weiß nicht, hast du jetzt noch, wollen wir von zu den historischen, wäre mein Vorschlag, so langsam mal zu den, also philosophisch haben wir, glaube ich, mit angerissen
sehr
ganz
gern.
Gut. Aber nochmal eine ganz andere Kategorie sind wirklich seine erotischen Gedichte. Ja, du hast ja schon gesagt, Cavafis war homosexuell, natürlich nicht sehr einfach in der damaligen Zeit. Er hat es aber trotzdem ausgelebt, muss man sagen, und dafür sprechen auch wirklich seine Gedichte. Auch diese sind immer von einer gewissen Wehmut geprägt. Oft sind es Gedichte, die er gefühlt, zumindest das ich da immer aus einer rückblickend schaut auf Geliebte, die es gehabt hat, aus längst vergangenen Zeiten. Und Großthema ist auch Schönheit, die nicht mehr da ist. Und was ich sehr schön finde, für als Beispiel, eines seiner Gedichte heißt Eine Nacht, sagt eigentlich auch schon alles. So. Trotzdem lese ich es vor. Eine Nacht. Das Zimmer war ärmlich und alltäglich. Es lag versteckt über einem zwielichtigen Lokal. Vom Fenster blickte man auf die enge und schmutzige Gasse. Von unten herauf drangen die Stimmen der Arbeiter, die Karten spielten und sich amüsierten. Und dort, auf dem bescheidenen, gewöhnlichen Bett, habe ich den Körper der Liebe genossen. Lippen sinnlich und rosig vom Rausch. Rosig von einem solchen Rausch, dass ich noch jetzt nach so vielen Jahren, da ich in meinem einsamen Haus schreibe, wieder trunken davon werde. Und das, wie gesagt, weil ich zu Eingangs gesagt habe, das haben wir ganz oft, diese Sehnsucht, dieses Zurückschauen auf vergangene Tage, als man noch jung war, als man den jungen Geliebten hatte. Ganz oft haben wir auch so Altersangaben in seinen leidenschaftlichen Gedichten, der 23-Jährige, der 24-Jährige, sogar Titel heißen so. Und immer dieses rückblickend und immer das traurige Auge auf das Vergangene gerichtet. Das fand ich sehr bedeutend und prägnant in seinen erotischen Gedichten, immer das Verflossene. Da geht es gar nicht so viel darum, zum Teil auch, dass es alles eine versteckte Liebe ist, die es natürlich war. Also das merken wir ja schon eingangs, also die erste Strophe, die beschreibt ja nur die Szenerie letztendlich. Das war dieser Rahmen, von dem ich am Anfang gesprochen habe. Ja, da geht es um das
Freudenhaus.
Genau, letztendlich ist ein Freudenhaus, ja. Und da hört man hört die Stimmen, man kann sich das ruhig vorstellen, schmutzige Gasse ist also so ein bisschen liederlich alles, ein zwielichtes Lokal. Also er bringt einen schon, zieht einen schon sofort rein, man hat sofort diese Bilder im Kopf. Und was ich vorhin auch gedacht habe, wir haben ja erst über seinen Stil gesprochen, dass das so einfach ist und auch dadurch auch sehr zugänglich, muss man sagen. Es ist ja nicht, man muss sich ja in diesem Podcast, wenn wir das machen, überlegen, na, wie viel können wir eigentlich vorlesen, weil es ist uns wichtig auch, dass die Hörerinnen und Hörer uns folgen können. Und da macht das Cavafis uns, finde ich, relativ einfach. Also ich kann mir vorstellen, liebe Hörer und Hörer, dass ihr das gut mitverfolgen könnt, die Gedichte, was ja nicht selbstverständlich ist. Bei Emily zum Beispiel ist es ein bisschen schwieriger, das mit einmal Vorlesen irgendeiner Art und Weise zu erfassen.
Aber hier ist auch viel Doppeldeutigkeit.
Ja, das ist richtig, trotzdem.
In seinen erotischen Gedichten hast du Erotik.
Oh ja.
Du hast keine Person. Du hast Körper, du hast Lippen, du hast Lenden, du hast Haut. Also eigentlich das, was er, das war bei mir, das habe ich dir auch gesagt, als wir Podcast vorbereitet haben. Ich habe dir gesagt, das sind keine Menschen, das ist Ganymed. Das ist eigentlich der schönste junger Mann auf dem Olympus, ne, der eigentlich Wein den Göttern, oder nicht Wein, sondern Ambrosie oder was auch immer, in den Bechern einschenkt. Jung.
Ja, jung immer. Aber, aber er idealisiert es natürlich auch, auch glaube ich rückblickend, aber es ist schon so, dass er schon auch über konkrete Begegnungen schreibt, die er wohl gehabt hat, also in diesen Gedichten es auch verarbeitet, dass der das alles idealisiert und damit in Verbindung bringt. Das möchte ich, ja, also wenn man das so liest, denkt man, das waren ja alles Götter wirklich,
ja, die er da. Ja, und du hast überhaupt nicht den Eindruck, dass er auf der Suche nach Liebe und Beziehung ist.
Eher nach Leidenschaft und Sinnlichkeit, genau. Und Schönheit. Oder?
Genau, Schönheit. Und Schönheit, das ist das, Ästhetik, Momente. Wir haben häufig, wenn wir über Kawafi sprechen, dann sprechen wir immer in einer Dazwischenzeit, in einer Dazwischenwelt, in einem Dazwischenzustand. Also nicht links, nicht rechts, nicht Westen, nicht Osten. Nicht Okzident, nicht Orient, nicht Vergangenheit, nicht Gegenwart, nicht Leben, nicht Tod, sondern dazwischen. Ne? Also jemand, der praktisch zwischen den Welten lebt und keiner Welt gerecht werden will, komplett, sondern immer. Und genauso ist auch in der Liebe. Er ist nicht auf der Suche. Der ist, ich habe dir gesagt, manchmal habe ich den Eindruck, der ist eigentlich ein lebender Tote, weil er alles, was er berichtet, berichtet er aus dem Jenseits. Er berichtet durch die Augen oder Ohren von Spartaner oder Odysseus oder Nero oder aus der Vergangenheit oder wiederum. Eben, wenn er Beobachter ist, ist er Beobachter aus seiner Kaschemme, der eigentlich den wunderschönen Körper beobachtet und sich an einzigen Moment erinnert, wo er gelebt hat.
Genau, also das, oder eher vielleicht gar nicht so aus der Sicht des Jenseits, würde ich fast sogar widersprechen, eher so aus der Sicht der alten Augen eines Mannes. Also so wirklich so kurz sagen wir, ne, vielleicht dann doch, dann passt vielleicht doch zum Übergang, aber wirklich. Des Todes, aber immer dieses Rückblickende. Das ist eigentlich,
aber am Ende ist immer der Tod oder am Ende ist immer das Vergessen.
Ja. Aber er spricht nie über den Tod. Also der Tod macht in seinen Gedichten, also spielt überhaupt gar keine Rolle. Also Tod an sich oder Jenseits.
Ja, aber er spricht über Ithaka.
Ja, genau, aber das Tod an sich wird nicht so benannt, sagen wir es so. Ja, es
über Elysium, ne? Er spricht über Champs-Élysées, er spricht über eigentlich elysäische Felder, er spricht über die Welt, wo die Helden noch leben, und das kombiniert mit der Welt, die dabei ist, eben Vergangenheit zu werden.
Ja.
Das ist das. Und er beobachtet eben die jungen Männer, die wunderschön sind aber eigentlich nur ein Momentum der Liebe.
Und alles natürlich auch, war er sich auch bewusst, dass er die Liebe ja auch gar nicht so zulassen konnte damals. Wir dürfen nicht vergessen, wo wir uns befinden, in welchem Jahrhundert. Klar. Und da fand ich, wir haben ja schon eingangs gesagt, insgesamt hat er ja nur 154 Gedichte, genau. Das ist nicht viel. Ja. Hat er sozusagen autorisiert, hat gesagt, ja, das sind die Gedichte, die habe ich geschrieben. Dann gab es unheimlich viele, die er verworfen hat und nicht beendet hat. Also insgesamt umfasst sein Werk eigentlich 252 Gedichte. Und es gibt aber zum Glück ein wunderbares Gesamtwerk, wo man auch diese, hast du schon eingangs gesagt, die verworfenen Gesichter auch lesen kann. Und da gibt es eins, also das möchte ich betonen, das war nichts eins, was er sozusagen autorisiert hat, was ich jetzt sozusagen vorlese, ohne dass es wahrscheinlich Kawafis Wille gewesen wäre, aber die wurden jetzt nun mal veröffentlicht. Und das beschreibt auch nochmal diesen Zwiespalt, in den er gelebt hat aufgrund seiner Homosexualität. Deswegen habe ich das auch rausgesucht, weil das ist fast sehr berührend, ja. Und der Titel ist auch sehr symptomatisch, der heißt nämlich Verborgenes. Verborgenes. Aus all dem, was ich tat und sagte, möge keiner versuchen herauszufinden, wer ich war. Ein Hindernis war da, das meine Taten und mein Lebensstil gewandelt. Ein Hindernis war da, das mich oft abhielt zu sprechen. Meine unsichtbaren Taten, meine deutlich verschleierten Schriften. Aus ihnen allein wird man mich verstehen. Aber vielleicht lohnt sich solch Anstrengung und Mühe nicht, mich ausfindig zu machen. Später, in einer vollkommeneren Gesellschaft, wird ein anderer, beschaffen genau wie ich, sich frei offenbaren und handeln.
Toll.
Toll, oder? Das hat mich, also, das ist toll. So schön. Also, das ist, also, fast rührend, muss man sagen. Ja? Also, wie er auch sich selbst bewusst ist, dass er natürlich Dinge nicht offen ansprechen konnte, dass alles verschleiert ist. Und er sagt aber mir auch, macht euch gar keine Mühe, mich da jetzt nochmal groß in irgendeiner Art und Weise enträtseln zu wollen. Und gibt es so ein bisschen an eine andere Generation ab oder eine andere Gesellschaft ab, wo dann Menschen erzählen können, die das wirklich frei leben können. Und ja, und traurig natürlich auch in heutigen Zeiten, dass es ja fast wieder rückwärtsgewandt geht leider, dass man gerade zum Teil auch, was ja erschreckend ist, in Deutschland auch nicht mehr ganz so frei leben kann. Alles, was die LGBTQ-Gemeinde auch angeht, die sich ja auch zunehmend Anfeindungen damit konfrontiert sehen. Und ja, das hat mich auch in dem Kontext hat mich das wirklich sehr berührt. Und deswegen wollte ich es auch vorlesen, auch wenn es nicht ein sozusagen von ihm autorisiertes Gedicht war. Und vielleicht auch aufgrund des Inhaltes auch einfach nicht.
Ja, das ist ein seltener Blick eben in die Zukunft. Eigentlich, weil Kavafis ist immer nach hinten gedreht, ne? Aber wenn du, du hast schon eben erotische Gedichte erwähnt und dann möchte ich nicht die Möglichkeit eben ungenutzt verstreichen lassen. Da müssen wir eigentlich über seine Nähe an Rebetiko ein paar Worte verlieren. Und Rebetiko ist also Musik der Unterwelt in Griechenland und ist entstanden im frühen 20. Jahrhundert. Zu Anfang könnte man sagen, also Kavafis und Rebetiko sind auf den ersten Blick weit auseinander. Hier der intellektuelle Dichter Alexandrias, dort die Straßenmusik der Flüchtlinge, weil das haben die Geflüchteten eigentlich mitgebracht, der Hafenkneipen und Haschischhöhlen. Ne? Aber beide teilen ein grundlegendes Gefühl, und das ist Dazwischensein, Dazwischenwelt. Ne? So habe ich das auch irgendwie genannt. Und das ist Existenz zwischen Leben und Tod. Also Kavafis hat seine Figurenleben schon im Schattenreich. Ne? Oder das ist, sie wissen, dass alles vergeblich ist, zum Beispiel Antonius, Thermopylae. Und Rebetiko-Themen sind Tod, Gefängnis, Drogen, verlorene Liebe, aber gesungen mit stolzer Würde. Und das ist das. Ne? Also man lebt halb im Leben, halb im Jenseits. Ne? Beides zeigt, das Leben ist prekär. Es existiert am Rande, im Übergang. Ne? Dann auch Außenseitertum. Mhm. Rebetiko sind die Armen, die Flüchtlinge, die Aussätzige und bei Kavafis seine Helden sind Verlierer, Dekadente, Vergessene, Randkönige wie Antiochos von Kommagene, nicht die Sieger der Geschichte. Ne? Rebetiko entstanden bei den Entrechten, Flüchtlinge aus Kleinasien nach 1922, Leute aus den Rändern der Gesellschaft, Außenseiter, Halbwelt. Ne? Und das Thema Eros natürlich, also der einzige Moment, wo man eben Leben spürt, ist Liebe. Und man weiß, dass die Liebe nicht glücklich sein kann. Die richtig leidenschaftliche Liebe ist immer unglückliche Liebe. Ne? Aber trotzdem will man diese Momente haben, will man die ja, fassen und greifen. Und dann natürlich auch die Musikalität, ne? Bei Kavafis ganz klar. Er schreibt auch in den Kneipen und seine fast prosanahe Rhythmen sind sehr interessant. Wiederholungen, lakonischer Ton. Und bei Rebetiko ist auch so, basiert auf einfachen, repetitiven Strukturen. Wir haben eben gerade ein Rebetiko-Lied gehört, ne, wo man eigentlich zwei Versen durch das ganze Lied wiederholt. Mhm. Ne? Und das ist sehr, sehr eben sehr interessant und sehr wichtig, finde ich. Kulturelles Milieu auch. Ne? Du hast eben das Gedicht geschrieben, was vorgelesen, was er durchs Fenster, und dann gibt es auch die Fenster, das Gedicht. Das ist die Welt, die eigentlich langsam so zerfällt. Ne? Und genau, der Rebetiko ist genauso. Aber nicht nur Rebetiko, das ist Jahrhundertwende. Also diese Jahrhundertwende ist so irrsinnig, ne, in der die alle leben. Also das sind sogenannte urbane Mittelmeerlieder. Ne? Dazu gehören auch die bosnische Serdalinke. Dazu gehört eben portugiesisches Fado. Dazu gehört auch andalusisches Cantejondo. Mhm. Ne? Also ganz viele Poeten haben sich von diesen sogenannten urbanen Lieder inspirieren lassen. Aber bei Cavafis ist nicht Inspiration. Cavafis und Rebetiko sind eben zwei Hälften eines Ganzen. Mhm. Und das ist eben Weltanschauung, Gesinnung. Ne? Das ist das, was diese zwei poetische, ja, Ausrichtungen oder Welten verbindet.
Und das hat ein Mann, also Cavafis, hat dieses wundervolle Werk verbracht, und das war eigentlich ein Beamter in einer Arbeitsstelle, der eine Arbeitsstelle hatte im Ministerium für Wasserwirtschaft. Das muss man sich auch mal ja auf der Zunge zergehen lassen. Ja, und er hatte auch immer diese Arbeit wirklich als Belastung auch gesehen, weil er halt nicht frei schreiben konnte, aber es war vielleicht auch so die ein bisschen Tarnung auch, und er musste ja auch was verdienen, er musste für seinen Lebensunterhalt sorgen, wie du schon gesagt hast, ihm war auch wichtig, gut gekleidet zu sein, aber er hatte halt diese andere Seite, ja, also dieses, wo er dieses wunderbare Werk auch gemacht hat. Und danke auch nochmal für den kleinen Diskurs, das fand ich auch ganz spannend, um das auch nochmal ein bisschen zusammenzubringen, im Zusammenhang auch einfach Cavafis Werk zu sehen.
Ja, ja, aber auch diese zwei Teile,
ja.
Zwei Teile oder diese zwei Pole seiner Poesie, ne? Mhm. Einerseits das Erhabene, andererseits das Alltägliche, das als Niederes gesehen werden kann. Und ich glaube, da bezieht er sich auch auf die Geschichte der antiken Literatur, weil wir hatten das schon in der Antike. Wir haben eben drei große Tragiker, wir haben Homer, wir haben eben Tragödien, und da sind alle erhabene also Persönlichkeiten und Menschen, die Kriege führen, Entscheidungen treffen, Könige, ihre Familie und Agamemnon, Klytämnestra, Medea. Aber es gibt auch das andere, oder der andere Teil der griechischen antiken Literatur, und das sind Komödien. Und natürlich, in Komödie kann nicht ein König irgendwie die Handlung führen, sondern das sind die normalen Menschen. Ne? Und die sind, ja, die sind Menschen.
Und also, dann ist es nur versteckt, dass gewisse Persönlichkeiten vielleicht dann auch den einen oder anderen Herrscher in irgendeiner Art und Weise widerspiegelt, was man dann auch erkannt hat.
Ja, aber weißt du, in der Tragödie sind die Götter oder Halbgötter. In Komödien bei Aristophanes dann haben wir den goldenen Esel, also auch erotische Romane und das sind normale Menschen, die Sex haben und trinken und unglücklich sind und verwitwet und eigentlich deren Leben gar keine Bedeutung für das Land und Nation und die Geschichte hat. Und darüber können wir lachen. Und es gab immer diese zwei Literaturen durchgehend durch die Geschichte der Literatur, also der Weltliteratur. Es gibt immer höfische Literatur und völkische Literatur. Ne? Aber die Verbindung ist immer, dass eigentlich ja, die erhabene Literatur, die offizielle, die große Literatur, sich eigentlich von den Themen und Geschichten aus der niederen Literatur speist. Ne?
Ja.
Das ist das. Und ich glaube auch, ich weiß, dass Cavafis als jemand, der die Literatur so gut kannte und wirklich alles und so gut, so belesen war, dass er auch diese Doppeldeutigkeit der Literatur erfasst hat, ne? Und auch das in sein Werk einfließen ließ.
Und er ist ja damals auch, obwohl er nur diese wenigen Gedichte überhaupt geschrieben hat und nur an Freunde verteilt hat, ist er ja auch trotzdem auch bekannt gewesen. Ja? Wir haben von Eliot schon berichtet, Brecht hat auch auf ihn verwiesen, aber auch Forster hat ihn geliebt und wollte auch schon zu Lebzeiten seine Sachen veröffentlichen. Aber wollte er nicht. Darf ich Forster noch mal ganz kurz zu Wort kommen lassen? Ja. Weil wir haben jetzt gern ganz viel Cavafis gehört oder ein Zitat von sich oder seine Gedichte. Wie wurde er denn wahrgenommen? Vielleicht auch noch mal so, kommen jetzt, glaube ich, auch langsam zum Schluss. Wir neigen ja dazu, wir wissen das, liebe Hörer und Hörer, dass wir euch sehr viel zumuten. Manchmal, weil unser Podcast ist sehr, sehr lang. Das haben wir schon öfters jetzt auch gehört. Ich weiß nicht, ob es als was Positives oder als Kritik gedacht war. Ich will nur sagen, das tut uns sehr leid, wir werden es aber nicht ändern können. Also da vielleicht auch für die Zukunft, wir sind sehr bemüht und sagen, oh, wir müssen uns auch knapp halten, aber wir können uns an zu einem bestimmten Punkt sind wir dann auch so im Thema drin. Und wir haben uns gesagt, okay, wir versuchen immer unter anderthalb Stunden. Also mehr als anderthalb Stunden versuchen wir nicht euch zuzuquatschen, aber bis dahin müsst ihr auch einfach durchhalten. Und ich denke mal, sind auch viel interessante Dinge dabei. So, aber jetzt wieder zurück zum eigentlichen Thema. Forster hat nämlich gesagt. Also er hat ihn getroffen auf der Straße oder er beschreibt so eine Szenerie, dass er ihn auf der Straße getroffen hat. Doch, es ist Herr Cavafis und er geht entweder von seiner Wohnung ins Büro oder vom Büro zur Wohnung. Trifft man ihn beim Ersteren, verschwindet er mit einer leichten Geste der Verzweiflung. Handelt es sich um das Letztere, kann man ihn dazu bringen, einen Satz anzufangen. Einen unermesslich langen, komplizierten und dennoch wohlgestalteten Satz voller Parenthese, Thesen, die sich nie verwirren und Vorbehalte, die einem wirklich was vorenthalten. Einen Satz, der sich logisch zum vorgesehenen Ende bewegt, aber gleichzeitig zu einem Ende, das immer lebendiger und spannender ist als das, was man sich vorgestellt hatte. Manchmal geht der Satz noch auf der Straße zu Ende, manchmal wird er vom Straßenverkehr ermordet, manchmal hält er bis in die Wohnung an. Das ist zum Thema auch, ich habe ihn ja schon mal beschrieben als sehr dozierenden Mann, also der gerne dann auch wirklich ausschweifend war und dann Dinge beschrieben hat, vielleicht über das, was er gerade gelesen hat und was ihm so im Kopf rumging. Aber das fand ich so eine ganz schöne Beschreibung von ihm.
Ja, ja. Und zu Anfang hast du gesagt, er hat für sich selbst gesagt, dass er so ein unbedeutendes Leben gelebt hat.
Ja,
es ist die Frage, weißt du, auch bei Emily war die Frage, auch bei Tschechow ist genau dieselbe Frage. Also wessen Leben ist bedeutend? Ich meine, wenn nicht leben Menschen, die solche Spuren hinterlassen haben.
Ich glaube, da wollte ich eigentlich auch hin zum Ende. Ich glaube, wir können nicht sagen, dass man bei ihm von einem bedeutungslosen Leben sprechen kann. Gar nicht. Aber sein Leben ging auch zu Ende. Ja, und zwar als er 70 war. Und genau 70, also wirklich an seinem Geburtstag, ist er gestorben 1933, genau, Rachenkrebs wurde diagnostiziert, schon 32. Und er hatte noch gesagt, als er dann diagnostiziert wurde und sich behandeln ließ, nach der Operation konnte er auch nicht mehr sprechen, also er hat seine Stimme verloren. Er hatte aber noch davor gesagt, alle alten Menschen haben etwas. Der eine verliert das Augenlicht, der andere das Gehör. Ich werde meine Stimme verlieren. Ich sollte mich glücklich schätzen. Naja, ist auch ein bisschen eher sarkastisch gemeint, nehme ich mal an. Und dann, genau, der wurde noch in Athen operiert, wie gesagt. Und da wurde so ein Luftröhrenschnitt gemacht und da ist dann seine Stimme verloren gegangen. Und dann kam er aber auch schon kurz Zeit später, 33 war es dann schon wieder ins Krankenhaus. Und was mich auch so ein bisschen berührt hatte, anscheinend ein Freund von ihm hat ihm dann seinen Koffer gebracht. Einen Koffer. Und da hat er Cavafis dann dazu gesagt, diesen Koffer hatte ich vor 30 Jahren einen Abend schnell gekauft, um nach Kairo zum Vergnügen zu fahren. Damals war ich jung und gesund und nicht hässlich. Und dann starb er kurz darauf. Ja, aber wieder hier auch wieder verging die Sehnsucht an das Vergangene und das Zurückerinnern, die Zeit, wo er den Koffer in einer ganz anderen Situation, wahrscheinlich in Vorfreude auf die Reise, vielleicht sogar eine Liebschaft, die ihn erwartet hat, wer weiß. Ja. Und jetzt sieht er wieder diesen Koffer 30 Jahre später und steht kurz vor der Schwelle des zum Tod, ja.
Genau, auf dem Weg in die Elyseische Felder.
Genau. Dann hat er da die ganzen byzantinischen Herrscher auch vielleicht wieder getroffen.
Genau. Und hellenischen, vor allem hellenischen.
Genau.
Gut.
Schön war's, liebe Jelena. Ja. Danke dafür. Und
ich danke dir und bis demnächst.
Bis demnächst. Wir hoffen, es hat euch natürlich auch gefallen. Vielen lieben Dank. Tschüss.
Tschüss.